Hallo und herzlich willkommen im Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast. Ich bin der Max und bei mir im Podcast-Studio sitzen heute die Esther und der liebe Sebastian. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Hallo Max, wir sind sehr froh, hier zum Jahresend-Podcast wieder anzutreten.
Ja, wenn ihr uns schon länger zuhört, dann wisst ihr natürlich, was ansteht, wenn wir drei zusammen vor dem Podcast-Mikro sitzen. Wir drei küren auch dieses Jahr wieder die besten Serien des Jahres. Ich habe mal geschaut, Sebastian, du gehörst tatsächlich seit 2020 zu diesem Format.
Ordentlich.
Jetzt nice. Zum sechsten Mal in Folge.
Sehr gut.
Und da hoffe ich doch, dass wir auch einen positiven Einfluss auf deine Serienerziehung hinterlassen konnten.
Definitiv. Das kommt, glaube ich, spätestens, wenn wir darüber sprechen, wie viele Serien wir geguckt haben. Mittlerweile, nur wegen euch führe ich Liste. Nur wegen euch.
Brav, brav. So, jetzt wollen wir es aber gemeinsam krachen lassen, auf das Serienjahr zurückschauen. Seid ihr bereit?
Sowas von.
Jawohl.
Dann sage ich auf ins Streamgestöber. Das Jahr 2025 geht zu Ende und hinter uns liegen wieder hunderte Serien und Staffeln, die neu an den Start gegangen sind. Aber welche davon haben sich wirklich gelohnt? Was waren die großen Highlights? Welche Geheimtipps habt ihr möglicherweise verpasst? Das wollen wir drei in diesem großen Rückblick auf die 25 besten Serien 2025 klären. Dafür haben wir euch einen Mix aus den 10 bestbewerteten Serien der Moviepilot-Community und 15 weitere persönliche Highlights von uns mitgebracht. Dabei haben wir auch geschaut, dass unsere Liste unterschiedliche Streamingdienste und Genres abdeckt. Also es ist so gut wie alles vertreten. Dramen, Comedies, Thriller, Krimis, Sci-Fi, Western, Superhelden und Anime haben wir alles dabei. Ich freue mich sehr, dass wir noch nicht davon abgekommen sind, diese Rückblicksreihe jedes Jahr passend zur Jahreszahl auch zu erweitern. Und weil diese Jahresrückschau damit auch stetig ein Stück länger wird jedes Jahr, haben wir auch diesmal uns wieder dazu entschlossen, die Folge 2 zu teilen. Das heißt, wir stellen nicht alle 25 Serien in dieser Folge vor, sondern knapp die Hälfte und den Rest gibt es dann in Teil 2 zu hören. Und bevor wir euch jetzt gleich in die Serien-Highlights des Jahres mitnehmen, gibt es jetzt erst noch ein paar kurze Worte zu unserem Sponsor. Unser Sponsoring-Partner ist Magenta TV, deine Plattform für Fernsehen und Streaming. Hier hast du Zugriff auf über 160 HD-Sender und deine Lieblingsstreaming-Dienste wie Netflix, Disney+, RTL+, Apple TV und Paramount+. Immer kostenlos dabei Magenta TV Plus mit vielen exklusiven Deutschland-Premieren. Zum Beispiel die finale Staffel von The Handmaid's Tale, das Historien-Epos Rise of the Raven, der amerikanisch-israelische Thriller The German, das Outlander-Prequel Blood of My Blood und natürlich die neuesten Staffeln der The Walking Dead Spin-offs Dead City und Daryl Dixon. Erste Folgen dieser und anderer Top-Serien kannst du sogar kostenlos und ohne Login auf magenta.tv oder in der Magenta TV App auf deinem Handy oder Smart TV streamen. Du willst das ultimative Streaming-Erlebnis? Dann empfehlen wir dir den Magenta TV Smart Stream Tarif mit Netflix, Disney+, RTL+ und Apple TV, jeweils mit Werbung, für nur 12 Euro monatlich, noch bis zum 2. Februar 2026. Alles völlig unabhängig von deinem Internetanbieter. Wie du zu Magenta TV und Magenta TV Plus kommst und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfährst du über den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber. So, bevor wir auf konkrete Serien schauen, lasst uns noch mal ganz kurz allgemein auf das Serienjahr 2025 zurückblicken. Und dafür beginnen wir, wie jedes Jahr, mit der spannenden Frage, wie viel habt ihr geschaut? Wer möchte anfangen?
Ladies first,
komm schon. Ich darf anfangen. Also ich habe gezählt, das Jahr ist natürlich noch nicht durch, da kommen jetzt bis Ende des Jahres noch ein paar dazu, würde ich sagen, da wo man noch so ein paar Last-Minute-Watches macht. Aber aktuell bin ich bei 109 verschiedenen Serien, also die ich alle wirklich an der Staffel durchgeguckt habe, wobei ich dann auch gleich 50 Piloten abgebrochen habe, wo ich gesagt habe, nee, das muss ich nicht weiter gucken. Die zähle ich da jetzt nicht mit rein, weil ich da halt nur ein oder zwei Folgen von gesehen habe und entschieden habe, nee, das will ich nicht. Ja, und ich finde es immer ganz interessant, noch ein bisschen aufzuteilen, das sind etwas über 50 wirklich neue Serien, die 2025 gestartet sind und 41 so zurückkehrende Staffeln, die einfach weitergeguckt werden wollen, weil sie einfach zurückkommen. Ja, das fand ich ganz spannend.
Crazy. Dieses Jahr war bei mir tatsächlich auch das erste Mal, dass ich richtig viel abgebrochen habe. Früher hatte ich immer so irgendwie dieses Bedürfnis, nee, jetzt habe ich angefangen.
Jetzt hast du angefangen,
jetzt will ich es auch zu Ende gucken. Dieses Jahr hatte ich echt so, glaube ich, so 4, 5 Serien, wo ich dann irgendwie so nach 2, 3 Episoden wirklich gesagt habe, ich glaube, wir werden keine Freunde mehr, ich lasse es jetzt bleiben. Also ich bin bei insgesamt und bei 57 Serien.
Gut.
Mhm. Ja, danke, danke. Ich glaube, ich habe hier mal
so verglichen mit dem vorigen
Ich glaube, ich habe mal so mit 20 oder so angefangen. Und habe mich gefühlt jedes Jahr so ein bisschen gesteigert. Ich habe aber tatsächlich bei mir auch viel Neues. Aber ich habe jetzt auch für mich zum Beispiel so Sachen angefangen, die ich noch nie Folge. Ich habe jetzt wirklich dieses Jahr das erste Mal in meinem Leben mit Supernatural angefangen.
Da hast du ja das viele Staffeln vor dir.
War es echt so für mich so, weil ich habe mich immer davor gedrückt, weil halt 15 Seasons und so. Und habe mir dieses Jahr auch viel eher dann so kürzere Serien und Miniserien so rausgepickt, weil ich mir gedacht, so schaffe ich vielleicht ein bisschen mehr. Und dieses Jahr war ja auch in puncto Miniserien war ja ganz spannend eigentlich.
Ja.
Ist auch gut, dass Serien immer kürzer werden.
Jetzt. Dann schafft man mehr, ne, Max?
Ich gucke jetzt nur noch 3-teilige Netflix-Dokus. bei mir sind es an gesehenen Serienstaffeln dieses Jahr 290.
Boah.
Hochgerechnet am Ende des Jahres. Genau, und davon sind neue Serien bzw. erste Staffeln 134 gewesen.
Krass.
Und 30 Staffeln Rewatches.
Okay.
Also auf ältere Serien, die nicht aus diesem Jahr sind.
Crazy.
Genau. So, aber wie ist denn so euer Fazit? War 2025 ein gutes Serienjahr oder ein schlechtes Serienjahr?
Also mir hat's gefallen. Gerade weil es auch so eine schöne Mischung war, einerseits aus unterschiedlichen Genres, die mich begeistert haben, aber auch andererseits aus so Neuheiten und Rückkehrern, weil wir hatten ja tatsächlich eine ganze Handvoll Serien, die sagten, ihr kennt uns noch von vor 10 Jahren. Wir machen jetzt eine neue Serie, die auf den Ereignissen von damals aufbaut. Und es war dann auch so ein bisschen Nostalgie mit drin, die mich da getrieben hat. Also ja, ich war zufrieden.
Ja, ich auch. Also ne, wir haben ja überall auch im Filmbereich so diese ganzen Revivals und Reboots und keine Ahnung was. Das darf natürlich bei den Serien auch nicht fehlen. Aber ich muss auch sagen, also ich hatte dieses Jahr auch einen guten Mix aus allem und habe mich auch hier und da mal so ein bisschen an was Neues gewagt, wo ich vielleicht früher nicht unbedingt dran gegangen wäre. Ja, auf jeden Fall doch ein gutes Serienjahr.
Nur bei Netflix, da muss ich sagen, da hat mich das Programm dieses Jahr ein bisschen enttäuscht. Es gab zwar viele neue Staffeln, unter anderem halt Cobra Kai, Wednesday, Sandman, Alice in Borderland, Stranger Things und auch The Witcher. aber wenn man sich die neuen Serien anschaut, die Neuheiten bei Netflix, da gab es dieses Jahr wirklich fast nur noch Thriller und Crime-Serien. Also Fantasy und Sci-Fi ist so gut wie gar nicht dabei mehr bei Netflix.
Das kann ich als Fantasy-Fan leider unterschreiben, dass das da sehr zurückgegangen ist.
Also es gab kein neues Avatar und auch kein neues Three-Body-Problem dieses Jahr.
Kommt dann alles nächstes Jahr,
meine ich. Nächstes Jahr, genau.
Und ich fand es auch spannend, wir mussten ja schon teilweise unsere Top-10-Serien für das redaktionsübergreifende Ranking abgeben. Und da habe ich gedacht, 2 Netflix-Serien von 10, das ist schon echt wenig dafür, dass Netflix so viele Serien raushaut, ja.
So, jetzt geht's aber ans Eingemachte. Dazu noch kurz ein paar Rahmenbedingungen, nach denen wir unsere Auswahl zusammengestellt haben, also die ausgewählten Serien und Staffeln mussten dieses Jahr zwischen dem 1.1. und 31.12. in Deutschland im Stream oder im TV gestartet sein. Deswegen bin ich sehr traurig, dass The Pitt es nicht mit reingeschafft hat, weil die in Deutschland erst im Januar startet. Sonst wäre es wahrscheinlich auf Platz 2 der besten Serien des Jahres bei mir gewesen. Genau, und 10 der 25 Serien sind die Top 10 der von den Usern auf Moviepilot am besten bewerteten Neuerscheinungen, die mindestens 100 Bewertungen erhalten haben, damit ihre Platzierung auch aussagekräftig ist. Und dann hat jeder von uns noch jeweils 5 persönliche Empfehlungen mitgebracht und herausgekommen sind damit 25 Serienhighlights, genau, die wir allerdings nicht in Form eines Rankings jetzt durchgehen, sondern gleich per Zufall aus dem Hut zaubern ziehen.
Der traditionelle Zylinder steht bereit.
Genau, du hast deinen Streamgestöber-Zylinder wieder bereitgestellt, in dem jede Serie auf einem Zettel steht, den du dann per Zufall ziehst und dann gehen wir reihum durch.
So machen wir das.
Sehr schön. Dann greife zum Hut.
Trommelwirbel.
Dann greife ich direkt rein und ziehe einen gelben Zettel. Und ich weiß noch gar nicht, wie die farbkodiert sind. Oh, es ist
Esther.
Ich bin gelb. Und sogar gleich ein persönlicher Tipp aus meiner besten Liste ganz oben.
Oha.
Ich habe mitgebracht, was mich dieses Jahr komplett überrascht hat, Chad Powers.
Mm-hmm.
Streamt bei Disney Plus, leider nur kurze 6 Folgen, aber was für 6 Folgen. Hat eine Movieblood-Bewertung von 7,1, finde ich okay, finde ich geht noch höher. Lief im Oktober, September bis Oktober bei Disney Plus, ist jetzt also inzwischen alles da. Und es geht ganz simpel um einen in Ungnade gefallenen Footballer namens Russ Holiday, der wieder Sport machen will und sich deshalb, weil er einfach ein arroganter Arsch ist und keiner ihn haben will, verkleidet bei South Georgia, einem eher Underdog-Team, einschleicht mit entstellendem Make-up und quäkender Stimme und dann als Chad Powers die Titelfigur ausgibt, um da einfach das Team aufzumischen. Und er ist wirklich ein guter Quarterback, ist aber ein sehr skurriler Charakter, den er da so erschaffen hat. Die Tagline lautet, die auf dem Poster steht, 2 Identitäten, eine Ikone, 0 Schamgefühl. Ich finde, das trifft es auch ganz gut. Also keine Angst, ihr braucht da kein Sportwissen für, wenn ihr das schauen wollt. Ich jedenfalls hatte keine Ahnung von American Football, aber hatte sowas von viel Freude daran. Ich finde, es ist so ein bisschen so ein Ted Lasso-Wärme mit Südstaaten-Einschlag-Sport-Comedy. Wenn ich es irgendwie versuchen sollte zu vergleichen. Und es ist einfach so eine schöne, einfache Story. Natürlich, ja, reformierter Typ, der jetzt irgendwie vielleicht mal sein Herz finden muss oder seine gute Seite. Und ich habe, glaube ich, über keine Serie in diesem Jahr so sehr gelacht wie über Chad Powers hanebüchenden Lebenslauf, den er so aus dem Stegreif erfindet. Und weiß ich nicht, wenn da eine Fliege unter seiner falschen Gesichtshaut rumkrabbelt oder das Team-Maskottchen dieser Wels, die haben einen Wels als Maskottchen, das muss man sich ja vorführen, das ist also der Catfish schlechthin als Team-Tier, ihm da mithilft, sich irgendwie zu verkleiden. Ach, das ist einfach, es hat mir so viel Spaß gemacht und es muss, ich denke, nicht auch jemand eine richtig bedeutungsschwere Serie sein, die man in seine Top-Ten-Liste sind. Man muss auch gucken, was hat mich wirklich dieses Jahr begeistert und das ist die Serie, die ich sofort wieder gucken würde. Ich habe sie schon zweimal geschaut. Mhm. Also ja, kennt ihr vielleicht noch den Serienschöpfer Michael Waldron, der die zusammen mit dem Star Glenn Powell erschaffen hat? Sagt euch der was?
Ja, natürlich. Bestimmt. Ich mache jetzt die Hermine und
ja, bitte, Max, woher kennen wir Michael Waldron?
Also er ist einmal der Serienschöpfer der ganz tollen Wrestling-Serie Heels.
Heels, endlich wieder.
Genau, und er ist der Autor von der Marvel-Serie Loki. Oder auch dem Marvel-Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness.
Also er hat wirklich tolle Serien geschrieben, man hört's schon, mag ich auch beide sehr gerne. Und bei Glenn Powell bin ich auch sehr begeistert. Der verkleidet sich ja ganz gerne, das wissen wir ja seit Hitman spätestens. Und wenn ihr dieses Jahr Running Man geguckt habt, ja, Chad Powers ist einfach das, was ihr mehr gucken müsst. Wenn ihr euch entscheidet zwischen Running Man und Chad Powers, dann guckt Chad Powers.
Ich habe so das Gefühl, dass Glenn Powell möchte eigentlich gerne Actionstar sein, wäre aber wahrscheinlich besser Comedy-Star,
ja,
oder?
Ja.
Also gerade Hitman fand ich ja auch durch diese amüsanten Noten wirklich unterhaltsam. Und Chad Powers, danke, dass du mich dran erinnerst, Esther, weil ich hatte, als der erste Trailer kam, dachte ich, oh, das geht in so eine Ted Lasso-Richtung,
so, ja,
das muss ich mir mal angucken. Aber dann hatte ich wieder komplett vergessen, wo das läuft, dass das überhaupt schon läuft. Und ich habe jetzt nur letztens mitbekommen, eine zweite Season ist jetzt wohl auch schon in Arbeit.
Ja, ich habe saß jubelnd an meinem Rechner zu Hause, als ich das gelesen habe. Dachte, Gott sei Dank, es wurde verlängert.
Weil sie sonst mit einem Cliffhanger geendet wäre.
Durchaus. Also es ist ein interessanter Cliffhanger, aber ich hätte natürlich trotzdem weiter gucken wollen. Und ja, wenn ihr da noch mehr zu hören wollt, wir haben auch schon einen Kurzpodcast im Streamgestöber, so 15 Minuten etwa aufgenommen. Da habe ich mit Jenny noch etwas mehr geschwärmt zu Chad Powers.
Dann gehen wir zur nächsten Serie über.
Dann ziehe ich die nächste Serie. Es ist eine grüne, Max, und es steht Paradise drauf. Und ich weiß, das ist ein Community-Platz, also eine der bestbewerteten Community-Serien auf Platz 9.
Genau, mit einer 7,2 auf Platz 9. Und die hatten wir auch schon in der besten Liste zum Halbjahr. Deswegen halte ich es kurz. Paradise war eine der größten Serienüberraschungen des Jahres. Unter anderem, weil sie schon direkt in Folge 1 einen riesigen Twist auffährt, was es überhaupt für eine Serie ist oder welches Genre sich überhaupt hinter dieser Serie verbirgt. Aber auch, weil sie aus ihrem Konzept so einen wirklich spannenden Mystery-Thriller entfaltet. Und ich halte es jetzt erstmal spoilerfrei. Wenn wir dann später im Januar über die zweite Staffel sprechen, wird das, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger.
Dann müssen wir einfach eine Spoilerwarnung vorher aussprechen.
Genau. Also es geht
die muss man schon aussprechen, wenn man nur den Trailer zu Staffel 2 guckt.
Also es geht um Secret Service Agent Xavier Collins, der lebt in einer idyllischen Kleinstadt namens Paradise, wo er als Leibwächter des US-Präsidenten arbeitet, als dieser aber eines Morgens ermordet wird in seinem Haus. Aufgefunden wird, gerät auch Xavier bald unter Verdacht. Und natürlich eröffnet sich dabei eine größere Verschwörung, die nach und nach in die Geheimnisse dieser scheinbar utopischen Kleinstadt eintaucht und erforscht, warum die Menschen überhaupt in Paradise leben. So viel, soweit so spoilerfrei, würde ich sagen.
Soweit so verschleiert.
Ja. Also die erste Staffel hat insgesamt 8 Folgen. Eine zweite Staffel kommt schon im Februar, jetzt bei Disney Plus. Und ich dachte zuerst, das wäre so einfach so eine weitere schnöde Thriller-Serie mit Polit-Setting. Hab sie aber aus Interesse geschaut, weil es die neue Serie vom This Is Us-Schöpfer Dan Fogelman ist. Aber auch die Serie hatte in Folge 1 ja einen sehr großen Twist, da war ja auch gar nicht...
Da war man ja gleich am Haken, da konnte man ja gar nicht anders als weitergucken.
Da wusste man ursprünglich nicht nach dem ersten Trailer, dass die überhaupt verwandt sind, die Hauptfiguren alle. Das war der große Twist nämlich in der ersten Staffel. Ja, ich fand sie sehr toll. Du auch?
Ja, ich war da reingezogen. Ich habe vor allem, ich hätte sie wahrscheinlich gar nicht angefangen, wenn du nicht gesagt hast, boah, da gibt's einen Twist. Und ja. Ich bin einfach so ein twistsüchtiger Mensch.
Ich bin panisch durchs Büro gelaufen. Guck die Serie, es ist ein Twist, es ist ein Twist.
Na, vor allem mich hat's immer überzeugt, weil ich dachte auch, ah, so ein Polit-Ding mit Mord und so. Ah, jetzt nicht unbedingt meins, aber man hat dann häufig, ah, da gibt's einen coolen Twist. So, ah, und Sebastian, das wirst du mögen, weil ja, das ändert ja komplett das Genre dann auch so. Und hab's dann auch geguckt, fand es auch tatsächlich ganz cool. Ich bin vorsichtig gespannt, was Staffel 2 angeht. So,
weil
ne?
Es hat jetzt eine hohe Fallhöhe. Wir haben jetzt irgendwie so diese ganzen Enthüllungen gehabt. Ne? Was wollen sie da jetzt noch machen?
Und ich meine, thematisch haben wir jetzt auch schon ein paar andere gute Serien, die in eine ähnliche Richtung gehen, wo ich mir denke, okay, Paradise muss jetzt, finde ich, in Staffel 2 sehr viel bringen, damit ich auch da noch so voller Freude dann mit bin. Ne?
Aber gerade war das Folge, die vorletzte Folge, Folge 9 oder Folge 7?
Folge 6 war das.
Irgendwie sowas, wo,
die Flashback-Folge.
Wo auf einmal genau alle geredet haben, wie krass ist diese Episode? Mhm. Also wo man wirklich so ein paar Spitzen auch in Spannung hatte, wo man denkt, okay, wenn das so weitergeht, wenn die jede Staffel so eine Folge raushauen kann, dann wird das schon was.
Genau, insgesamt sind, glaube ich, sogar 3 Staffeln geplant. Also okay. Es gibt einen festen Plan für die Story.
Auch eine sehr fröhliche Botschaft.
Ja, das ist immer gut, ja. Gerade bei solchen Sachen, ne? Wenn du irgendwie gefühlt eine...
Wenn du Mystery-Sachen hast,
ja,
solltest
genau,
du vorher einplanen.
Wenn sie nicht lost sind.
Dann
gut,
raschel weiter.
Nächster Zettel.
Raschel.
Ein blauer, aber wir bleiben bei Disney Plus. Wir haben jetzt die ganze Disney Plus-Ladung.
Oha.
Sebastian, es ist Daredevil Born Again, ein Community Platz 8.
Ah ja, womit wir bei den Revivals wären, über die erste ja am Anfang schon gesprochen hat, weil hiermit wird ja dann tatsächlich die Daredevil Netflix-Ära bei Disney Plus und
die Defenders-Ära.
Und im MCU wieder aufbelebt, nachdem Matt Murdock ja schon mal hier und da so ein bisschen aufploppen durfte in Spider-Man No Way Home, kriegen wir jetzt dann quasi die neue Serie, die ja auch so ein bisschen darauf aufbaut, was wir in Echo erlebt haben, nämlich dass Wilson Fisk unbedingt jetzt Bürgermeister von New York werden möchte. Und das hat er dann jetzt auch geschafft und sorgt hier dann natürlich für einige Schwierigkeiten, vor allen Dingen, weil auch Daredevils, ich weiß gar nicht, kann man sagen, guter Freund, vielleicht in Anführungszeichen, der Punisher des Mordes beschuldigt wird. Und das muss alles aufgeklärt werden. Wir hatten, glaube ich, 9 Episoden in der ersten Season und es war ja überhaupt eigentlich ein wilder Ritt bis hin zu Born Again, weil das wurde ja auch zwischenzeitlich komplett wieder abgesägt. Dann hat man wieder neu angefangen, weil man sich gesagt hat, okay, wir müssen unsere MCU-Serien jetzt doch ein bisschen umgestalten. Und natürlich war auch hier die Fallhöhe sehr hoch, weil wir waren von Netflix sehr verwöhnt gewesen, was Daredevil anging. Und ich finde, sie haben es okay hinbekommen. Mhm. Also es ist nicht unbedingt so das Wow-Erlebnis, also was ich mir vielleicht auch irgendwie erhofft hatte von Daredevil Born Again. Aber ich habe es gerne geguckt. Sie haben es interessant aufgebaut. Und jetzt ist natürlich gerade auch mit dem Ende von Staffel 1 wieder so die Frage, wow, wie wird das alles zusammenhängen? Was wird das noch für eine Bedeutung haben für Spider-Man Brand New Day, das ja auch in New York spielt dann und so. Aber ich bin gespannt. Ich meine, Staffel 2 ist ja, glaube ich, jetzt auch schon abgedreht. Mhm. Staffel 3 sind sie gerade mittendrin. Wir kriegen also genug Born Again.
Ich glaube, mit der zweiten Staffel kann die Serie sich wirklich beweisen, was sie ist, weil es halt ein ganz anderer Serien-Showrunner war.
Von vorne bis hinten einfach das wirklich durchplanen. Ich hatte ja mit den Showrunnern auch im Interview gesprochen und die hat halt erstmal so richtig mitgekriegt, okay, die haben die erste Folge und die letzten zwei gedreht, die einfach auch die besten sind. und das halt da irgendwie in eine Form zu pressen, wo man sagt, okay, das ergibt eine logische Weiterführung der Geschichte. Also ich war da als Daredevil-Fan der Netflix-Serie schon sehr zufrieden, was ich da bekommen habe und denke, jetzt kann es eigentlich nur noch aufwärts gehen, wenn sie jetzt von Anfang an wissen, wo sie hinwollen.
Obwohl der Punisher, glaube ich, nicht in Staffel 2 auftreten
gar
soll.
Gar nicht?
Der hat ja sein eigenes Special.
Genau, da kriegst du Special und Spider-Man. Und
sie haben ja schon in Folge 1 dieses Herz herausgerissen, insofern.
Ja, okay, das schon.
Die Fallhöhe ist jetzt nicht mehr so.
Dafür kommt Jessica Jones.
Mal gucken.
Deswegen freue ich mich schon sehr. So, wollen wir die nächste Serie nehmen?
Machen wir direkt weiter. Es ist erneut ein blauer Zettel, Sebastian. Und zwar steht da drauf Andor Staffel 2, ein persönlicher Platz
das,
von dir.
Ja, ich war erstaunt, dass der bei der Community überhaupt nicht mit aufploppt, aber...
Nee, weil wir nur erste Staffeln die Bewertungen auslesen können.
Ah, so, okay. Also, ja, okay, dann ist sie wahrscheinlich, aber Andor Staffel 2 ist vermutlich auch bei sehr vielen in der Community ganz, ganz oben. Ich weiß nicht, ob wir uns zu weit aus dem Fenster lehnen, wenn wir sagen, vielleicht die beste Star Wars Serie, die Disney Plus je rausgebracht hat. Hier ja jetzt die sehr schöne Weiterführung rund um die Story von Cassian Andor, wo wir jetzt ja nochmal dieses verrückte Serienkonzept hatten, dass drei Episoden dann immer so einen Block bilden und dann haben wir dann wirklich auch diesen Zeitsprung von einem Jahr und es geht irgendwie auch darum, was macht das Imperium auf Gormen und was wollen wir da mit diesen komischen Seidenspinnen oder was auch immer irgendwie alles anstellen. Und ich finde, Andor Staffel 2 war einfach wirklich sehr, sehr spannend erzählt, sehr, sehr gut erzählt mit interessanten Charakteren. Es ist ja wirklich mehr ein Polit-Thriller, als dass es wirklich eine Star-Wars-Story an sich ist. So, ne? Also ich glaube, das ist das, was es letztendlich ausmacht, weil du könntest auch dieses ganze Star-Wars-Gerüst wegnehmen und es würde immer noch funktionieren und gerade auch, ich glaube, weil man so ein bisschen auch diese Distanz hat zu, es hat jetzt mal nichts mit Skywalkern so richtig zu tun oder irgendwie was, ist es einfach eine wirklich sehr, sehr coole, sehr, sehr spannende Serie.
Auf jeden Fall. Ich war auch begeistert und dass da immer noch Überraschungen trotzdem drinstecken. Ja. Man denkt ja, okay, man weiß jetzt, wo es hinführt mit Rogue One, wo es enden wird. Und trotzdem so die letzte Einstellung hat mir immer voll die Füße weggezogen. Und gleichzeitig lernen wir Charaktere kennen, die wir aus der ersten Staffel so peripher ein bisschen mitgenommen haben, die jetzt einfach noch eine Backstory kriegen, wenn man noch mal ein bisschen in der Zeit zurückgeht. Also sehr, sehr runde Sache, sehr, sehr coole Serie. Unbedingt Star Wars-Fans müssen sie pushen und noch mehr hochbringen.
Unbedingt. Auch bei mir auf Platz 1 bei den Serien. Ich meine, wer hätte gedacht, dass früher, dass irgendwie so eine random Figur wie Mon Mothma, so Anführerin der Rebellenallianz, halt so eine komplexe und tolle Figur ist, die das Star Wars, die diese Star Wars Serie noch hervorgebracht hat. Ganz, ganz toll.
Ja, und wenn ihr noch mehr schwärmen wollt mit uns, es gibt eine Hauptfolge, wo ich mit Matthias lang und breit drüber geredet habe. So, ich habe den nächsten Zettel gezogen. Es ist wieder ein gelber, also meiner. Und es ist die Serie Boots bei Netflix. Eine der Netflix-Serien, die es bei mir reingeschafft hat. Hat aktuell bei der Movieplot-Community eine 6,9. Sind insgesamt 8 Folgen und basiert auf dem autobiografischen Buch The Pink Marine von Greg Cope White, was ich leider nicht gelesen habe. Wie sieht es bei dir aus, du Leser?
Nee, gar nicht. Ich höre heute tatsächlich auch zu meiner Schande das erste Mal von dieser Serie.
Oh, sehr gut, dann kann ich dir ja wirklich noch was erzählen. Also spielt in einem Bootcamp, daher auch der Titel Boots, wo junge Männer 1990 sich fürs Militär gemeldet haben und jetzt ihre Ausbildung durchlaufen
sollen. Für die Marine Corps.
Genau, für Marine Corps, sollte ich dazu sagen, genau. Ganz klassisch, also man hat so ein bisschen diese Full Metal Jacket Ausgangssituation, könnte man sagen. Diese Trainings, Hindernisläufe, schreiende Ausbilder, Schikane, was man halt so kennt aus den amerikanischen Filmen, ne? Aber das Genre ist ein anderes. Es ist nämlich eine Militärtragik, vor allem Komödie. Also ganz, ganz interessante Mischung. Und die Besonderheit ist, dass die Hauptfigur Cameron, gespielt von Miles Heiser, kennt man vielleicht aus Love, Simon, sich eigentlich nur gemeldet hat, weil er seinem besten Freund Ray folgen wollte in diese Militärausbildung. Und außerdem muss er verheimlichen, dass er ungeoutet homosexuell ist. In den 90ern ja noch nicht so ein Ding. Und gerade in den USA ist ja erst 1993 diese besondere Regel in Kraft getreten, don't ask, don't tell, also da werden die tatsächlich auch noch aktiv gefragt, bist du schwul? Dann darfst du nicht ins Militär und dann muss er halt Nein sagen, obwohl das ist. Und ja, da geht er jetzt also in so eine Gruppe von Männern rein, die irgendwie auch ihre ganz eigenen Probleme haben. Er ist erst so der Schwächling in der Gruppe, kann dann aber so langsam über sich hinauswachsen, hat so einen Ausbilder, der ihm irgendwie auf dem Kicker hat, Sergeant Sullivan. Und es ist einfach eine total interessante, schöne, warmherzige Verhandlung von irgendwie Homosexualität auch im Militär. So ein bisschen dieser Band of Brothers Gedanke schwingt aber immer mit, also dass die irgendwie doch alle zusammenhalten und so. Und ja, kontextualisiert einfach so Männlichkeit und Queerness in so ganz unerwarteten Setting, was mich total überzeugt hat, dass man da zwar erst die Stereotypen vielleicht sucht, aber dann auch aufbricht und dann scharwenzelt auch noch irgendwo Vera Farmiga als Mutter rum, die in so eine Gruppe reingerät von Gefallenen, die ihre Söhne verloren haben, wo sie meint, ja, mein Sohn ist weg, aber sie meint natürlich, der ist zur Ausbildung gegangen, die anderen sind alle schon gefallen. Sehr unangenehm. Leider ist Staffel 2 noch nicht bestellt aktuell, obwohl sie sich durchaus anbieten würde am Ende, was vielleicht auch ein bisschen daran liegt, dass die Serie auch abseits ihrer Netflix-Auswertung Wellen schlug. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da hat nämlich der Pressesprecher des US-Verteidigungsministeriums die Serie offen kritisiert als woke garbage, weil
es gibt
ja
doch gar kein Verteidigungsministerium mehr. Es gibt nur das Kriegsministerium.
Ja, Verzeihung. Weil dann natürlich das US-Militär zum Kriegerstatus zurückgeführt werden soll. Und es ihnen anscheinend gar nicht recht war, dass da so eine Serie kam. Deswegen, ich hoffe einfach mal, dass dieser politische Einfluss nicht die Staffel 2 verhindert, die wirklich die Serie verdient hätte, weil es einfach eine total schöne, runde Sache ist, ungewöhnliche Erzählung. Ja, also bitte Netflix, gib mir Staffel 2. Hm. Max, du hast die auch gesehen.
Die habe ich im Urlaub gesehen. War ganz fantastisch. Ja. Weil es halt auch, es geht ja auch nicht nur um ihn. Es sind ja so, diese ganze Gruppe wächst einem ans Herz. Das sind alles so irgendwie Außenseiter. Manche geben sich so richtig tough und hart, aber jeder hat da irgendwie so seinen Schmerz und die finden dann alle wie so eine Bruderschaft halt zusammen. Ja. Das ist sehr, sehr schön.
Ja.
Eine wholesome Militärkomödie. Ted Lasso mit Soldaten.
Um diesen Vergleich nochmal zu bemühen, genau. Gut, aber wir müssen weitermachen. Also merkt euch Boots bei Netflix vor und wir gehen weiter, bleiben aber bei Netflix. Adolescence habe ich aus dem Hut gezogen, Sebastian. Das war ja ein riesen Netflix-Hit dieses Jahr.
Ja, Miniserie. Deswegen bei mir direkt ganz oben auf der
Nur
Liste.
Nur vier Folgen.
Abgeschlossen. Natürlich, weswegen ich tatsächlich zuerst auf diese Serie gestoßen bin, war ja natürlich dieses ganze Thema, jede einzelne Episode ist in einem One-Take gedreht worden. Und da gibt's ja dann auch mega geile so Behind-the-Scenes-Footage-Geschichten, wo man sehen kann, wie die mit Drohnen arbeiten und so Handheld-Kamera und sowas alles. Und am Ende ist es eine recht simples Crime-Drama eigentlich. Wir haben so eine kleine Familie, wo halt früh morgens auf einmal der junge 13-jährige Sohn von mehreren Polizisten rausgezogen wird, als wenn er der größte Schwerverbrecher wäre, weil man ihn jetzt beschuldigt, dass er eine Schulkameradin umgebracht haben soll. Und das wird jetzt hier halt alles nach und nach aufgelöst und vor allen Dingen ja durch die Augen der Familie und auch des Jungen erzählt mit Stephen Graham, ne? Ja, Stephen Graham als den Vater und ein unglaublicher Owen Cooper in der Hauptrolle, seiner ersten Rolle überhaupt. Der spielt diesen jungen Jamie und ich glaube, es war Folge 3, wo er zusammen mit so einer Psychologin nur in einem Zimmer sitzt.
Verhörzimmer so, ja.
Und sie ihn quasi so ein bisschen ausquetscht. Und ich dachte so, wow, der Junge hat Schauspieler jetzt hier gerade so das erste Mal. Also ich fand die Serie unglaublich intensiv und anfangs dachte ich so, okay, das ist jetzt so eine Gimmick-Serie, weil jede Episode ist so ein One-Take oder so. Aber das vergisst du irgendwann
die
einfach.
Die Form unterstützt
so,
es zwar irgendwie, genau, weil man immer so dran ist und denkt, okay, man kann nicht Atem holen, aber es ist nicht der Hauptgrund.
Genau, also es ist halt trotzdem, wenn man noch wahnsinnig gut geschriebenes psychologisches Drama, wie halt diese Familie daran kaputt geht und was da eigentlich so hintersteckt, so wenn man denn rausbekommt, so wie der Junge auch tickt und denkt und so, was das dann auch wieder für Auswirkungen hat. Also unglaublich starke Serie, die auch wirklich echt noch so sehr lange nachgewirkt hat bei mir. Also die konnte ich gar nicht so richtig abschütteln, so nachdem ich sie dann so in einem Rutsch durchgeguckt hatte.
Ja.
Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich dazu stehe, dass er jetzt dann doch irgendwie über eine zweite Staffel nachgedacht wird und
aber
solche Sachen.
Aber wird wahrscheinlich ein ganz anderes
Thema
werden.
Genau, natürlich,
andere Leute,
natürlich.
Die dann
so, ne? Aber so an sich, die ist hier wirklich absolut fantastisch.
Und dann unbedingt, wenn euch die Serie gefällt, den Film Yes, Chef gucken. Ist nämlich auch von...
auch mit Stephen Graham, One Take.
Genau, auch der gleiche Regisseur, Philipp Barantini. Mm. Ist dann The Bear nur halt komplett der Film als Plansequenz mit Stress und kriegen einen Herzinfarkt.
So. Aber schön, auch immer verdient so eine richtig... Was hat ihr jetzt bei Netflix? Eine der besten... Der meistgeschauten Serien, ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, auf jeden Fall hat sie da dieses Jahr
vorne,
sämtliche
ja.
Rekorde
ja,
gebrochen.
Ja, es war ja auch super viele Preise abgesahnt so, ne, also das, nee, schon wirklich echt sehr, sehr gut. Aber harter Tobak.
Ja, also nicht mal so als Militärkomödie zwischendurch.
Und hat auch nichts mit Ted Lasso zu tun.
Aber es wird noch härter.
Ja.
Kann ich schon mal teasen.
Okay, vielleicht mit dem nächsten Platz, Max. Was hast du uns denn mit Takopis Original Sin, was ich noch nie gehört habe,
da hast du es tatsächlich jetzt passenderweise genau die Serie gemeint, die ich gerade gedacht habe. Genau, das ist mein persönlicher Geheimtipp. Das ist eine Anime-Serie, die könnt ihr bei Crunchyroll streamen. Takopis Original Sin. Das ist eine abgeschlossene Anime-Miniserie.
Wow,
Sebastian.
Das ist ja
crazy.
Genau, mit Sci-Fi-Einschlag und das ist dieses Jahr die ultimative Serie zum Schlechtfühlen gewesen. Also das absolute Gegenteil einer Feel-Good-Serie, deshalb auch nur mit mindestens 5 Triggerwarnungen zu empfehlen. Da sollte man wirklich emotional zu einer Stimmung sein. Genau, aber worum geht es überhaupt? Also Sebastian, du hast sie wahrscheinlich nicht gesehen.
Nee, leider nicht.
Dann ist dieser Tipp noch zusätzlich für
dich. Ja, unbedingt. So.
Also die Story beginnt damit...
You had me at 5 trigger warnings.
Die Story beginnt damit, dass ein kleines, kugeliges, knuddeliges Alien vom Planeten Happy auf die Erde Bruch landet.
Oh Gott.
Und die Freude in Person. Es ist so ein kleiner, pinker Oktopus, ganz süß. Allerdings trifft dieses Alien auf das 9-jährige Mädchen Shizuka, das schwer depressiv ist, in der Schule gemobbt wird und misshandelt wird. Und Takopi möchte Shizuka Freude schenken, hat dafür auch ein paar magische Werkzeuge. Und sagen wir mal so, es passieren sehr harte Dinge, die die kindliche Naivität des fröhlichen Aliens sehr dramatisch herausfordern.
Oh Gott.
Und also den ersten Twist der Serie von der ersten Folge, den spoilere ich jetzt mal, wenn ihr gar nichts wissen wollt, skippt eine Minute nach vorne. Also direkt in der ersten Folge boxt die Serie dir schon mal so richtig mit voller Wucht in die Magengrube und endet mit dem Suizid eines kleinen Kinds, das sich erhängt und daraufhin reist Takopi mit einem Zeitreisegerät zurück, um zu verhindern, dass das passiert. Und so sehr sich das Alien auch anstrengt, diese Situation wird immer schlimmer und immer heftiger, je öfter er durch die Zeit zurückreist. Ungefähr so, genau.
Eieieiei.
Und die Serie hat nur 6 Folgen, aber allein diese 6 Folgen reichen aus, um einen so starken und bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Halt durch so Zeitschleifen lernen wir unterschiedliche Figuren auch kennen in der Serie, die alle durch Schmerz, Vernachlässigung, Misshandlung, Isolation gezeichnet sind. Und mit jeder Folge gibt es neue Twists, woraufhin sich die Story dann auch immer dramatisch verändert und Perspektiven gewechselt werden. Unser Blick, wer ist gut, wer ist böse, sich verschiebt. Und natürlich auch diese Frage kriegt immer eine neue Antwort. Was ist denn eigentlich Takobis Original Sin? Genau.
Wie lang sind die Folgen, wenn du sagst, sind 6?
30 Minuten.
Das ist ja nix.
Das ist ja nix, genau. Eine kleine Einschränkung gibt es aber noch. Takobis Original Sin streamt bei Crunchyroll. Allerdings gibt es die Serie aktuell noch nicht mit deutscher Synchro. Also muss man im Original mit Untertiteln.
Mhm. Ja. Das ist ja machbar.
Genau. Vielleicht nicht jetzt die beste Serie zu Weihnachten.
Ich wollte gerade sagen, klingt sehr, sehr interessant, ja.
So. Gut, nach diesem Downer, danke Max, komme ich mit dem nächsten dramatischen um die Ecke. Noch ein Tipp von mir aus meiner persönlichen Liste. 1923 ist mit Staffel 2 dieses Jahr zu Ende gegangen.
Auch zum Schlechtfühlen.
Aber durchaus sehr, sehr spannend. Die Serie selbst hat eine 7,9 bei Moviepilot, also sehr ordentlich. Und die Staffel hat auch eine 7,9, also alles fast in 8 Regionen. 7 Folgen sind es insgesamt und wer sich im Yellowstone-Universum auskennt, weiß natürlich, es ist ein Ableger bzw. ein Prequel zur Serie Yellowstone, also die Dattenfamilie in allen Western-Schattierungen, die das Genre so hat. Nach 2 Jahren Wartezeit kam jetzt endlich Staffel 2 zurück, um diese Geschichte abzuschließen im man ahnt das schon, titelgebenden Jahr der Erzählung 1923, beziehungsweise sie schummelt auch ein bisschen, ich glaube, sie geht auch in 1924 rein. Also wir erinnern uns, die Familie Dutton aus Montana werden angeführt vom, der Clan wird angeführt von Jacob und Kara, gespielt von Harrison Ford und Helen Mirren, was ja eigentlich schon zwei schlagende Argumente sind, um sich das anzugucken. Die beiden warten sehnsüchtig auf die Rückkehr ihres Neffen Spencer, dem Ersten Weltkriegs-Veteran, der sich durchaus als wehrhaft erwiesen hat, aber noch in Afrika war und jetzt erstmal langsam zurückkommen muss, ein langer Heimweg, hat unterwegs sich noch eine wunderbare Ehefrau Alexandra angelacht, die aber auch wiederum beide getrennt wurden. Die müssen jetzt also getrennt versuchen, zurück nach Montana zu kommen.
Das ist eigentlich die komplette Serie, er versucht von Afrika nach Montana
genau,
zu kommen.
Genau, das ist eigentlich auch alles, was wir sehen wollen, oder? Und dann gibt es aber so unterschiedliche Facetten, wie so ein Einreiseverfahren kann genauso aufreibend sein, wenn man versucht, in die USA zu kommen, wie ein Feuergefecht auf offener Straße, so in Prohibitionszeiten. Ich war also ganz und gar nicht enttäuscht von dieser wirklich starken Rückkehr. Historisch traut die sich eine ganze Menge. Ich würde es gar nicht mal so unbedingt nur als Western klassifizieren, sondern es ist einfach Abenteuer, Spannung, alles in eins zusammengerollt. Und mittlerweile habe ich mich auch mit dem Ende angefreundet, was ja ein bisschen entzweiend war. Aber ich fand einfach, es war auch ein schöner Schluss. Und diese Schneeszene an den Bahngleisen, die hält mir immer noch nach, die es da gibt. Also ja, natürlich ein bisschen Trauer auch dabei, weil ja Taylor Sheridan gerade Paramount verlassen hat als so Muttersender, der große Yellowstone-Schöpfer. Und jetzt weiß man nicht so richtig, was jetzt passiert, wie es ohne ihn weitergeht. Natürlich kommen weitere Serien, aber sowas wie Why Marshals zum langweiligsten Dutton-Mitglied aller Zeiten, Casey, weiß ich nicht, ob ich mich da ganz drauf freue, aber mal gucken.
Aber sein Vertrag läuft ja erstmal noch ein bisschen.
Also genau,
ein bisschen,
aber ich bin zumindest froh, dass diese Serie hier zu einem guten Ende geführt wurde und ich will eigentlich nur 1944 sehen, aber das ist wahrscheinlich noch lange hin.
Ob das überhaupt kommt.
Ob das überhaupt irgendwann mal kommt, mal gucken. Aber es ist jetzt, wie gesagt, abgeschlossen, also lohnt sich auf jeden Fall für Western- und Abenteuerfans und alle anderen 1923 zwei Staffeln bei Paramount Plus zu schauen. Du bist in dem Yellowstone-Universum bisher noch ferngeblieben, oder?
Komplett raus. Also ich bin mir zwar des Taylor Sheridan Paramount Plus Universums bewusst, so mit so Sachen wie Mobland und Tulsa King und so. Also da habe ich dann eher mal irgendwie so ein bisschen reingeschaut, aber diese Yellowstone-Geschichten und so habe ich mich auch bislang immer eher so ein bisschen vorgedrückt.
Okay, die auch hatte ich tatsächlich auch bei Yellowstone, habe ich mich lange vorgedrückt, das interessiert mich eigentlich so nicht so, aber wenn man die guckt, die von der ersten Folge an zieht die sich so in dieses Universum
rein. Muss man auch kein Western-Fan oder sowas für sein.
Ist einfach ich bin ja Western-Fan, also das kommt das ja noch mit dazu. Ne? Also ich meine, war ja dieses, ich glaube, irgendwann im Verlaufe dieser zwei Podcasts werden wir auch noch über eine der größeren Western-Serien hier sprechen, die mal nichts mit dem Yellowstone-Universum zu tun haben. Aber ja, weiß nicht. Und ich meine, Cast, das klingt ja also allein Harrison Ford, Helen Mirren oder auch in Yellowstone da mit Kevin Costner und so, klingt ja schon alles sehr cool, aber irgendwie bin ich noch nicht so richtig dazu gekommen, mein Paramount Plus auch in die Richtung mal auszulassen.
Langsam wird's knapp, weil nächstes Jahr wird das ja noch größer, das Universum. Kommt drei neue Yellowstone-Serien.
Ja, gut, aber.
Aber das Gute ist ja, die sind ja auch alle für sich stehend. Man kann also theoretisch einsteigen und sagen, ich will jetzt nur 1923 schauen oder New Yellowstone tun, das geht ja auch alles.
Ich freue mich auf The Dutton Ranch, die Serie mit dem schlimmsten Titel.
Mal gucken, ich bin noch nicht überzeugt, dass sie die vielleicht doch nochmal umbenennen. Mal schauen.
Ja.
Gut, ich habe derweil den nächsten Zettel gezogen. Max, es ist Department Q oder Dept Q, wie es abgekürzt wird.
Dept Q, ja.
Bei Netflix und es ist der Community-Platz Nummer 7.
Mit einer 7,4. Genau, die hatten wir auch schon in der Bestenliste zum Halbjahr und im Mai hatten wir auch eine Kurzfolge dazu. Das Ganze ist eine Serienadaption der dänischen Krimi-Romane von Jussi Adler-Olsen. So, ihr beiden Bücherwürmer, habt ihr die gelesen?
Der Name sagt mir was, also vom Autor.
Ich habe die Verfilmungen, die Kinoverfilmungen alle dazu gesehen, aber ich habe die Bücher nicht gelesen. Ich bin nicht so der Schweden-Krimi-Fan.
Nee, ich auch nicht. Ich wette, meine Mama hat die alle gelesen. Weil meine Mama ist immer großer Krimi-Fan und die ganzen Schweden-Krimis, die waren ja so vor, weiß ich nicht, vor 5 oder 10 Jahren, konnte ja nicht in irgendeinen Bücherladen gehen, um nicht darüber zu stolpern. Und die hat sehr, sehr viel davon gelesen. Ich wette, das kennt sie auch.
Aber die sind häufig so deprimierend. Also auch so, ich habe ein paar Henning Mankell gelesen düster, und da ist man dann nochmal so total down.
Also es ist nicht ganz ein Schweden-Krimi, es ist ein Dänen-Krimi.
Okay, ja, ein Skandinavien-Krimi.
Genau, das ist eine Buchreihe über Ermittler Karl Morg und das Sonderdezernat Q. Wobei die Geschichte jetzt von Dänemark nach Schottland verlagert wurde für die Serie und teilweise auch stark verändert wurde. Und das Ganze basiert auch auf dem ersten Buch. Ich glaube, Erbarmen heißt es.
Guck uns nicht an, ich guck deswegen. Euch nicht
an. Die heißen halt auch, also Erbarmen, Erlösung, dann kann ich mir nie merken, welcher der erste ist.
Ja, ja, genau. Und hier geht es um Detective Inspector Kyle Moore, gespielt von Matthew Good. Ich weiß, du bist Fan von Matthew Good.
Durchaus, nicht nur wegen Downton Abbey.
Der ist wohl der schlecht gelaunteste Ermittler, den die Polizei von Edinburgh je gesehen hat. Nachdem sein Partner bei einem Einsatz schwer verletzt und ein anderer Polizist getötet wird, muss er sich so eine längere Auszeit nehmen und sich zurückziehen und will dann jetzt am Anfang der Serie zurück in den Dienst kehren. Aber seine Chefin weiß, niemand will mit ihm zusammenarbeiten, weil er so ein Ekelpaket ist. Und teilt ihm dann die Leitung einer neuen Cold Case Abteilung zu, deren Büro sich im ranzigen Keller des Polizeigebäudes befindet.
Wie bei Arctix.
Genau. Abgeschobene, geniale Menschen.
Nur ohne Aliens, genau. Und das ist dann das Department Q, das Sonderdezernat Q. Und dem werden auch zugeteilt der Syrer Akram Salim.
Beste
und,
Figur.
Ja, beste Figur der Serie. Und die unter Panikattacken leidende Polizistin Rose, die dann gemeinsam das rätselhafte und unaufgeklärte Verschwinden einer verhassten Staatsanwältin untersuchen, die seit 4 Jahren vermisst wird und seit 4 Jahren in einem absoluten Albtraum lebt, und zwar in einer ranzigen Überdruckkammer.
Okay. Schön.
Klingt wild.
Sind wir wieder bei den viel guten Sachen angekommen.
Ja. Also insgesamt sind das 9 Folgen. Eine zweite Staffel wurde schon bestellt. Yay. Gibt ja auch, glaube ich, 14 Bücher oder so. Von daher ist noch genug Stoff da.
Ist das aber abgeschlossen?
Ja, das ist ein abgeschlossener ein Fall.
Ah, okay, okay.
Genau, und jedes Buch ist immer ein neuer Fall, neuer Cold Case oder irgendwas. Genau, und dahinter steckt Serienschöpfer Scott Frank, der das Damengambit gemacht hat oder die Western-Serie Godless. Genau, und Staffel 1 erzählt einen kompletten Fall und wechselt aber immer auch die Perspektiven. Also einmal haben wir halt die Sicht der Entführten, die in einem Psychothriller gefangen ist. Das ist dann extrem zermürbend, so ihre Ereignisse. Und dann haben wir aber nebenbei auch halt die Ermittlungen dieses Außenseiter-Teams des Department Q. Und das sind einfach so toll geschriebene Figuren, hat so eine Prise trockenen Humor. Und das große Highlight ist natürlich Ekelpaket und Detektivgenie Kyle Moore. Also wenn ihr die Agentenserie Slow Horses, ein Fall für Jackson Lamb, mögt, ist das eure Serie. Also der macht Jackson Lamb auf jeden Fall Konkurrenz. Fand ich ganz, ganz toll.
Ich fand sie auch sehr gut, gerade wegen den Charakteren. Der Fall hat mich selber dann gar nicht so interessiert. Den kannte ich ja auch schon aus der Filmversion.
Es geht mehr so um die Dynamik der Figuren.
Man will wissen, wie die miteinander interagieren. Dann gibt es noch einen, der da irgendwie im Bett erstmal querschnittsgelähmt gelandet ist, wo der einen alten Partner hat und so. Aber ich muss zugeben, ich hoffe, die zweite Staffel hat ein bisschen weniger Episoden, weil die neuen, die haben sich ein bisschen gezogen tatsächlich so von ihrer Länge. Aber ich will trotzdem mehr sehen, ja.
Das hört man auch nicht häufig. Bitte weniger Episoden.
Na gut, bei solchen Sachen kann das halt schnell mal irgendwie so in so eine Richtung gehen. So,
man hat halt so Momente ab und zu, man denkt, das hätte noch ein bisschen stromlinienförmiger, vielleicht 2 Episoden weniger besser funktioniert. Aber gut.
Die versucht es mit ein bisschen zu vielen Red Herrings, die Staffel.
Ja, wahrscheinlich.
Na gut.
Gut, wir machen weiter. Sebastian, ein blauer Zettel, auf dem The Studio steht.
The Studio.
Unsere erste Apple TV Plus, Apple TV Serie, Verzeihung.
Jetzt nur noch Apple TV.
Stimmt, jetzt nur noch Apple TV. Ja, The Studio, eine sehr unterhaltsame Comedy-Serie über das Wirken von Studio-Bossen, wo wir Seth Rogen als Matt Remick haben, der jetzt zum neuen Head of Continental Studios wird und sein erster Auftrag ist gleich, er soll einen Film über den Kool-Aid-Mann machen. Und allein diese erste, guckt euch nur die erste Episode an.
Dass er Martin Scorsese für diesen Film gewinnen soll.
Genau, und dann hast du da auch noch diese ganze Sequenz mit Martin Scorsese, der dann irgendwie so ein total wildes Ding pitcht für Kool-Aid. Und am Ende wird halt alles ganz, ganz anders. Großartige Serie, ich habe sie wirklich sehr, sehr gerne geguckt. Die versucht ja auch so ein bisschen wie Adolescence zu sein, in dem zumindest alles ein bisschen wirkt, als wäre es ein One-Take. Das, was hier
eine
aber
Folge
natürlich,
ist tatsächlich ein One-Take.
Genau, aber hier merkt man das dann doch zwischendurch immer gerne auch mal ein bisschen mit Effekten und irgendwie Sets, die so gebaut sind, so geschummelt wird.
Aber es sind
schon
sehr lange Szenen.
Genau. Es sind immer schon sehr lange Szenen. Das sieht man auch so im Behind-the-Scenes-Footage. Aber zumindest, was man so auch aus Branchenmagazinen liest, so wenn halt Leute aus dem Business sich auch diese Serie angucken, sagen sie alle mal, oh ja, das ist schon sehr nah dran. So, das ist so nach dem Motto, als wenn Ärzte Scrubs gucken und sagen, ja, okay, das trifft auf meine jungen Jahre als Arzt, als Ärztin wirklich sehr gut zu, glaube ich, ist das Studio da auf jeden Fall auch was, was sehr gut funktioniert. Hat ja auch einen geilen Cast. Auch sehr viele, sehr coole Cameos von wirklich Großen aus dem Hollywood-Business. Und
da schaut dann jemand vorbei und man denkt, was war das gerade, weiß ich, Zoe Kravitz oder
ja, so? Ja, also Martin Scorsese in seiner besten Rolle.
Ja, absolut, absolut. Und wir wollen natürlich Sarah Silverstein nicht vergessen.
Danke, Sarah Silverstein. Genau.
Also es ist eine Serie, ich fand die sehr schön. Ich finde zum Ende hin wurde sie mir ein bisschen zu drüber, also dieses Finale bei dem so eine Art
CinemaCon,
irgendwie sowas.
Filmmesse.
Das war mir ein bisschen zu drüber, aber gerade am Anfang, vor allem wenn es dann auch diese eine Episode gibt mit Sarah Silverstein und der ehemaligen Assistentin von Seth Rogens Charakter, wo die beiden mehr so im Fokus sind. Das fand ich dann wieder alles sehr, sehr rund, sehr, sehr schön. Also die macht schon Spaß. Die ist auch sehr getrieben, die ist sehr, sehr schnell so. Also die Musik treibt es dann nochmal mit dazu, aber sehr, sehr unterhaltsam.
Und ich finde auch sehr abwechslungsreich, weil gerade Filmfans bekommen da so Einblicke in unterschiedliche Ecken des Filmgeschäfts. Wir haben einmal eine Episode, da geht es darum, wen casten wir, in welcher Rolle, wie müssen wir das irgendwie divers gestalten und so. Und dann gibt es eine wirklich zu den Dreharbeiten, wo ständig jemand dazwischen rennt und dann alle schreien. Oder halt bis hin zu Preisverleihung, dass da wirklich so alle vielleicht an einem Film auch nachvollziehbar so unterschiedliche Stationen mitgenommen werden. Das fand ich auch cool. Ja.
Und die Gefahr war halt groß, dass das sehr schnell sehr zynisch werden könnte. Und ich finde, die hat da extrem cool diesen Spagat geschafft zwischen einerseits ist es eine Parodie, Satire, wie bescheuert einfach Hollywood geworden ist. Aber es ist halt trotzdem gleichzeitig auch eine Liebeserklärung ans Filmemachen.
Ja, die geht nicht verloren, die Filmliebe. Wie hieß diese Daniel Brühl-Serie letztes Jahr, die das so ähnlich gemacht
The Franchise.
Hat? Ja, genau. Die hatte halt noch mehr Sarkasmus drin, wo man dann eher mit einem schlechten Gefühl am Ende bei rausging.
Und wir haben im Januar ja auch noch Wonder Man, die auch durch Hollywood führt.
Ja gut, da bin ich mal gespannt, weil das ist ja dann so eine Marvel-Comic-Serie, wo irgendwie uns ja auch noch ein Superheld mit untergeschummelt werden muss.
Vielleicht habe ich sie ja schon gesehen. Ja,
vielleicht hast du sie schon gesehen, ich noch nicht.
Gut, Max, wir machen weiter. Ich habe hier einen grünen Zettel, auf dem steht When Life Gives You Tangerines bei Netflix.
Ja, ich wollte natürlich auch ein paar Serien mitbringen, die wahrscheinlich die wenigsten gesehen haben. Und das ist ein sehr, sehr schöner Geheimtipp. Das ist eine südkoreanische Dramaserie. Die könnt ihr bei Netflix streamen. Und die hatte ich zuerst gar nicht auf dem Schirm, aber die crazy IMDb-Bewertung von einer 9,1. Okay. Wow. Da dachte ich so, okay, mein Interesse ist geweckt. Sollte ich vielleicht doch mal reinschauen. Ich hatte auch erst etwas gezögert, mir die Serie anzugucken, weil es 16 einstündige Folgen sind.
Wow.
Okay.
Es ist ein Zeitinvest, das sich aber lohnt, auf jeden Fall. Also die Handlung, When Life Gives You Tangerines, geht schon ein wenig so in die Richtung von der Apple-TV-Serie Pachinko und erzählt so ein intimes Familienepos, also die Geschichte einer Familie über Jahrzehnte hinweg und das auch noch so nonlinear mit ganz vielen Zeitsprüngen. Und das alles beginnt mit einer süßen Inselromanze. Also da hätten wir die junge Aesun, die im Jahr 1951 auf der Insel Jeju lebt, aus ärmlichen Verhältnissen stammt. Ihre Mutter ist Muscheltaucherin. Das ist auf dieser Insel ist ganz bekannt, gibt es diese Muscheltaucherin. Und sie träumt davon, Dichterin zu werden. Und als sie sich dann in einen Jungen namens Gwan Sik verliebt, entspinnt sich daraus eine epische Story über Familie, Liebe, ein Leben voller Rückschläge und unverwirklichter Träume. Ganz, ganz toll und sehr wholesome, die Serie. Sie ist witzig, dramatisch, romantisch, also alles dabei. Niederschmetternd ist sie auch teilweise. Und einfach so ein faszinierender Blick auf das Leben einer so einfachen Familie, deren Leben so über Jahrzehnte hinweg begleitet wird und auch so durch reale gesellschaftliche und politische Ereignisse aus Südkorea immer wieder beeinflusst wird, wie zum Beispiel die Wirtschaftskrise in den 90ern, wie das dann auf diese Familie sich so, wie das so runtertröpfelt auf die einzelnen Geschichten. Ganz toll. Ich habe am Anfang ein bisschen gebraucht, um wirklich reinzukommen, weil sie schon mehr so wie so eine Rom-Com am Anfang ist, aber wird halt immer größer, die Story, und je mehr Zeitebenen dazukommen. Irgendwann hat sie mich dann mit voller Wucht gepackt und die letzten zwei Folgen habe ich tatsächlich nur geheult wie ein Schlosshund.
Okay, klingt aber wirklich alles so ein bisschen wie Pachinko. Ja. Also ich habe da nur den Roman gelesen, Roman, aber das so
dieser Anfang. Pachinko ist noch ein bisschen düsterer, ernster, genau, und das hier ist noch so ein bisschen.
Aber auch viel mehr noch so dieses ganze Thema Zweiter Weltkrieg und sowas alles mit verarbeitet wird. Aber ja, klingt spannend.
Koreanisch hast du gesagt, ist die?
Genau.
Okay.
Basiert es auch auf irgendeinem Buch oder ist das tatsächlich
nicht,
was
Eigenständiges? Okay. Aber sehr, sehr schön.
Okay, ich werde mal reinschauen. Das klingt nach was, was mich begeistern könnte. Und damit sind wir schon am letzten
Du hast noch
Zettel.
16 Folgen Zeit bis zum Ende des Jahres.
Das schaffe ich, glaube ich, nicht mehr, Max. So, der letzte Zettel ist einer von Sebastian. Du darfst den Abschluss machen in diesem unserem Teil 1 des besten Serien-Podcasts. Peacemaker Staffel 2 habe ich aus dem Hut gezogen.
Und was für ein
RTL
Abschluss.
Plus.
Ja, Peacemaker Staffel 2. Ich weiß gar nicht. Ich muss sagen, als diese Figur von John Cena, Chris Smith, damals in The Suicide Squad aufgeführt wurde und es dann hieß, ja, der kriegt seine eigene Serie, dachte ich, wer braucht den Scheiß?
Das ist wie damals, Cassian Andor kriegt eine
eigene Serie. Ja, genau. Ja, wirklich. Es war wirklich so, warum? Wozu brauche ich das? Dann kam Staffel 1, ich glaube 2022 und ich wusste sehr gut, warum ich das brauche, weil John Cena, finde ich, ist auch einfach großartig in dieser Rolle. Und Staffel 2 versucht jetzt etwas, wo ich ehrlich gesagt auch nicht so ganz weiß, wie ich so damit einhergehe, weil das spielt ja jetzt so nach den ganzen Ereignissen von Staffel 1 und so die Ereignisse von Superman, dem neuen jetzt von James Gunn, spielen da auch so ein bisschen mit rein und die ganze Welt von Chris ist so ein bisschen kaputt und merkwürdig. Seine große Liebe Emilia Harcourt ist irgendwie nicht mehr da. Die geht sich lieber in irgendwelchen Kneipen prügeln, während Chris halt jetzt das Multiverse für sich entdeckt. Beziehungsweise eine Welt, weil er hat ja so eine komische Tür und wenn er die aufmacht, dann hat er da seinen Lagerraum. Und jetzt stellen wir fest, da sind noch zig, 30 Millionen andere Türen und durch eine geht er dann durch und
Best Dimension ever.
Genau. Und steht sich selbst gegenüber, bringt diese Variante von sich selbst dann auch um und nimmt dann mehr und mehr so den Platz ein, weil in dieser Welt wird er halt als großer Held gefeiert. So.
Und sein Vater und sein Bruder sind auch noch am Leben.
Genau, sein Vater und sein Bruder sind auch noch am Leben. Die dortige Version von Emilia Harcourt ist auch eher was, wo man sich doch wieder zusammenfinden könnte. Und ja, gleichzeitig wird er aber genau aufgrund dieser merkwürdigen Multidimensionstür auch von Argus verfolgt, beziehungsweise von Rick Flagg Senior, der natürlich auch noch den Tod seines Sohnes rächen möchte. Und es wird alles sehr, sehr wild. Es ist alles sehr, wie man es von James Gunn irgendwie gewohnt ist. Es ist sehr brutal, es ist sehr absurd, es ist immer noch sehr, sehr lustig. Mein Ding ist halt so, ich habe so das Gefühl, okay, mit diesem Multiverse-Thema tut er sich trotzdem am Ende nicht so wirklich einen Gefallen. Er hat mich so ein bisschen an eine leichtere Version von Fringe erinnert. Mhm. So mit diesem,
ja,
wir haben
das Spieluniversum.
Genau, wir haben so halt, diese Brücke zwischen den zwei Dimensionen und bla bla bla. Aber gerade was so das Finale angeht, bin ich an so einem Punkt, das ist jetzt schon wieder mir zu viel aufgebaut für Man of Tomorrow, der ja dann quasi der Nachfolger für Superman sein soll. Und man weiß ja auch noch nicht so richtig, es hieß ja dann immer irgendwie, dass so bestimmte Ereignisse von diesem Film auch in der Lanterns-Serie dann wichtig werden. Und jetzt habe ich schon wieder so das Gefühl, ah, verdammt, das neue DC-Universum entwickelt sich in die gleiche Richtung, von der Marvel jetzt langsam so ein bisschen Abstand nehmen wollte. Nämlich, du musst jetzt jede Serie und jeden Film geguckt haben, damit du alle Sachen auch gut verstehen kannst. So, aber
ich dachte auch, hat DC nicht beobachtet, was da mit Marvel zuletzt passiert ist?
Ich weiß es nicht. Aber es ist trotzdem, ich habe Staffel 2 auch gerne geguckt. Es war sehr unterhaltsam. Ich bin nur nicht warm geworden mit dem neuen Intro. Also wir haben ja auch wieder so
einen Tanz. Der erste Song war besser.
Der erste Song war wirklich einfach besser. Das hat besser auch gepasst. Das ist vielleicht einer der Minuspunkte.
Obwohl ich finde, er passt zu der Staffel, weil der ist so ein bisschen langsamer, deeper und so ist halt auch so, es geht mehr um die Charaktere. Es ist also ein bisschen schwermütiger jetzt.
Aber in Staffel 1 habe ich mich immer mehr auf das Intro gefreut. Ja. Hier war es dann so, na, Ja, nicht den Skip-Intro-Button drücken. Nein, das nicht. Aber so weit ist es nicht gekommen. Aber es hat nicht zu viel gefehlt. Aber es ist trotzdem eine unterhaltsame Serie.
Ja, es gibt so ein paar Bänger. Also gerade so, wir verraten es natürlich nicht über die Enthüllung, was hinter dieser Spiegelwelt steckt. Das ist großartig. So, da saß ich nur da und dachte, was?
Ja. Wie kann man sowas nicht vorher erkennen? Ja. Aber ja.
Und wir dürfen nicht vergessen, Vigilante. Muss einfach nochmal erwähnt werden. Ja. Immer wieder toll. Vigilante.
Vigilante, ja natürlich. Ja.
Adrian. So.
So, mein Hut ist leider leer, liebe Leute.
Sagen Sie die nächste Serie, aber das war's schon. Genau, das waren jetzt 12 Serien, wenn ich richtig mitgezählt habe. Aber wir sind natürlich noch längst nicht am Ende unseres XXL-Rückblicks angekommen. Wie eingangs schon erwähnt, ist das hier erst Teil 1 gewesen. Und nächste Woche, beziehungsweise in der nächsten Folge, geht es dann weiter mit Teil 2 und 13 weiteren Serien-Highlights. Also wenn ihr bis hierhin noch ein paar eurer Lieblingsserien vermisst habt, besteht die Chance, dass ihr in Teil 2 vielleicht noch dabei sind. Genau, und das große Finale legen wir euch dann auch pünktlich am 24.12. unter den Weihnachtsbaum. Ja. Ich hoffe also, dass ihr auch nächste Woche wieder zuhört. Alle Serien aus diesem Teil findet ihr nochmal übersichtlich aufgelistet in den Shownotes und wo ihr sie streamen könnt. Und ihr dürft uns natürlich auch immer gerne eure Serientipps und Entdeckungen schicken oder auch einfach ein paar nette Worte, Themenwünsche oder Anmerkungen. Schreibt uns dazu eine Mail an podcast@moviepilot.de. Und damit sind wir auch schon durch für diese Folge. Esther, Sebastian, wir machen jetzt eine kurze Pause, eine Woche lang.
Für euch eine einwöchige Pause da draußen.
Genau, und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Teil weiter wieder hören. Und bis dahin, streamt was Schönes. Streamgestöber ist eine Produktion von Moviepilot. Die redaktionelle Leitung des Podcasts liegt bei Esther Stroh und Max Wieseler. Für den Schnitt dieser Folge danken wir Henning Oppermann. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen möchtet, dann abonniert Streamgestöber bei der Podcast-App eures Vertrauens und hinterlasst uns bei Spotify und Apple Podcast eine positive Bewertung. Ihr habt Feedback, Themenwünsche oder einfach liebe Worte für uns? Dann schreibt uns eine Mail an podcast@moviepilot.de oder schickt uns eure persönlichen Serientipps gleich als kurze Sprachnachricht.